Möglichkeit, wir sind ja jetzt unmittelbar im öffentlichen Teil der Sitzung, und dass ich jetzt den Top 8 aufrufen würde, Idee der SESPI-Kommentierung, und würde übergeben an die drei Vortragenden. Ich weiß nicht, wie sie es genau aufgeteilt haben, das werden die uns gleich sagen, an Rico Kasko, Denny Kutter und Marco Liepe.
Dann übernehme ich gleich mal. Danke, Herr Landvermann. Ich starte erstmal mit dem Teilen. Okay, das hat schon mal geklappt. Hervorragend. Ich hoffe, alle sehen die Unterlage. Herr Landvermann hat es gerade schon gesagt, heute die zumindest letzte Behandlung des SESPI-ID bei einer Fachausschusssitzung. Was wir dafür vorbereitet haben, ist ja, nachdem wir in den letzten Sitzungen das Feedback zum SESPI-ID gesammelt haben, vom Fachausschuss und da auch das Feedback aus den Austauschrunden vorgestellt haben, haben wir jetzt für die heutige Sitzung quasi den Draft einer Stellungnahme vorbereitet. Da werden wir gleich durchführen, um die Inhalte nochmal glatt zu ziehen, vielleicht auch aufzuzeigen, wo können wir Rückmeldungen geben, wo wären noch blinde Flecken, zumindest bei den Inhalten, zu denen das ISSB Rückmeldung haben will. Genau, da werden wir durchführen durch den Entwurf der Stellungnahme. Wir hätten zum Ende noch ein weiteres Thema, das geht immer so ein bisschen unter, parallel zum SESPI-ID wird ja auch der ID zur IFRS S2 Industry-Based Guidance konsultiert. Der Konsultationsentwurf ist weitaus schlanker als der SESPI-ID und beinhaltet nur zwei Fragen, wovon eine das Effective Date betrifft, was wir auch schon beim SESPI-ID mit abdecken. Die erste Frage würden wir, wenn wir nachher noch Zeit haben, nochmal kurz aufrufen, um da noch ein bisschen Input zu sammeln. Die Kommentare und Anmerkungen, die jetzt aus reines Fachausschuss kommen bei der Sitzung, wenn wir dann natürlich in den Entwurf der Stellungnahme einpflegen und den aus unserer Sicht finalen Stellungnahmenentwurf dann nochmal im Umlaufverfahren an den Fachausschuss verteilen, um nochmal letzte Anmerkungen, Rückmeldungen oder Änderungswünsche einzuholen, bevor wir das dann ans ISSB übermitteln bis zum 30. November. Gut, das zum Vorwort, zum weiteren prozessualen Vorgehen. Dann steigen wir mal ein. Als erstes, also wir hätten wie immer quasi eine Anschreibe oder ein Deckblatt zu unserer Stellungnahme. Da hatten wir vorbereitet, also quasi wie wir das bei allen Konsultationen machen, wo wir ans ISSB antworten, erstmal, dass wir uns bedanken für die Möglichkeit zur Teilnahme. Und was wir dann machen würden, wäre also ein paar Punkte quasi positiv oder lobend hervorheben, die wir sehen, aber auch schon mal so ein paar Hinweise auf die größten kritischen Punkte, die wir weiter unten dann nochmal aufgreifen, aufzeigen. Als Vorschlag, was wir jetzt für den Entwurf der Stellung dann vorbereitet hätten, wäre, dass wir erstmal mit dem Hinweis starten, dass wir grundsätzlich die Überarbeitung der SESPI-Standards unterstützen, um damit Anwendungsunterstützung für IFRS S1 und S2, das ist schon ein Typo, dann fehlt S1, zu geben. Und wir würden auch die Bedeutung der SESPI-Standards nochmal für die ESRS-Berichterstattung beziehungsweise für die zukünftige ESRS-Berichterstattung hervorheben. Insbesondere, weil ja keine sektorspezifischen ESRS kommen sollen. Und die Bedeutung quasi der SESPI-Standards für die unternehmensspezifischen Angaben verstetigt werden soll nach den vorliegenden EFRAG-Drafts fürs ESRS-Set 1. Dann jetzt zur Debatte gestellt, was wir schon mal an den Hauptkritikpunkten, würde ich es mal nennen, im Anschreiben mit formulieren, wären Punkte, die wir bei der Befassung im Fachausschuss, aber auch in den Austausch schon immer wieder gehört haben. Nämlich zum einen der Hinweis, dass die Perspektive von Erstellern bei der Überarbeitung des SESPI-Standards grundsätzlich stärker berücksichtigt werden sollte. Es sollte eine Kosteneffizienz der Berichtsanforderungen und auch eine Proportionalität dieser gewährleistet werden in den überarbeiteten SESPI-Standards. Und das war ein Punkt, den hatten wir immer wieder gehört, dass es bei der unter dem Stichwort Interoperabilität eine größere Abstimmung oder Alignment mit den ESRS geben sollte. Also weniger mit GRI und TNFD, was bis jetzt stärker ausgeprägt ist als mit den ESRS, sondern dabei ein größerer Fokus auf die ESRS gelegt werden sollte. Und was wir auch oft gehört haben, dass Industrie- oder branchenspezifische Reporting-Initiativen auch stärker berücksichtigt werden sollten bei den Berichtsanforderungen in den überarbeiteten SESPI-Standards. Und was man dann noch geben könnte, das wäre eine Frage, dass wir nochmal hinweisen, auch unter dem Stichwort Interoperabilität, auf die wiederkehrenden und sich zum Teil immer überlappenden Überarbeitungszyklen der verschiedenen Standards und Frameworks. was dem Ziel der Interoperabilität entgegenstehen könnte. Also hier hatten wir den Punkt ausgemacht, Z1 wird gleichzeitig konsultiert oder wurde gleichzeitig konsultiert und jetzt überarbeitet, womit es dann schwer ist, eine Interoperabilität zu gewährleisten. Das gleiche hatten wir ausgemacht bei der Überarbeitung der laufenden des Greenhouse-Gas-Protokolls. Genau, und dann der letzte Punkt, den wir vielleicht aufgreifen können, schon im Anschreiben. Weil die Rückmeldung zu vielen uneindeutigen oder unklaren Definitionen in den CSP-Standards, was dann halt Probleme in der Anwendungspraxis hervorruft. Wie gesagt, alles greifen wir unten nochmal im Detail auf, das nur Vorschläge für quasi grundsätzliche Punkte, die wir schon im Anschreiben aufgreifen. Und damit würde ich jetzt die Frage an die Fachausschussmitglieder geben. Gehen Sie mit den Punkten mit oder fehlen aus Ihrer Sicht hier Punkte, die wir schon im Anschreiben adressieren sollten oder sollten einige rausgenommen werden, die wir jetzt vorgeschlagen haben? Ich guck mal die Kollegen an. Rico und Marco, seht ihr Handmeldung, weil ich sehe das nur eingeschränkt. Ich sehe nur so ein paar Kacheln auf meinem Bildschirm.
Genau.
Okay. Wie gesagt, das noch in Stichworten. Wir würden daraus dann Anschreiben formulieren und auf diese Hauptpunkte schon im Anschreiben hinweisen. Herr Landfang, man hat so eine Stummschaltung aufgehoben. Möchten Sie dazu noch was sagen oder sonst würden wir?
Nee, ich denke, dass dieser Punkt mit der Verknüpfung jetzt mit ISRS eigentlich ganz, ganz wahrscheinlich wichtiger ist, wenn man jetzt mal guckt, was treibt jetzt die deutschen Unternehmen in dem Zusammenhang um. Und da sind wir ja, haben also nicht optimal abgestimmt, haben wir schon mal aufgelegt, gehabt, wo sind die jeweiligen Rahmenwerke, die da überarbeitet werden. Und dass wir da immer wieder auf den Punkt da gestoßen sind, fand ich insoweit, finde ich das auch einen wichtigen Punkt.
Okay, gut, dann basteln wir daraus mal einen Fließtext im Nachgang und schicken das auf ein Umlaufverfahren. Wenn dann noch Gedanken kommen, vielleicht wenn man es auch mal im Ganzen liest, dass Punkte noch vorgezogen werden sollten, das Anschreiben, eine Anmerkung halt im Umlaufverfahren. Okay, dann gehen wir mal weiter. Als erstes hätten wir hier, also was wir gemacht haben, ist quasi die Vorlage des ISSB kopiert und unsere Antworten dazu da reingeschrieben. Was auch in der Vorlage des ISSB drin ist, ist diese Übersicht, zu welcher der 15 Fragen man Stellung nehmen möchte. Stand jetzt, basierend auf den letzten Fachausschussbefassungen und dem Feedback aus den Austauschrunden, hätten wir zu 13 der 15 Fragen würden wir Feedback geben. Zu 2, das betrifft die branchenspezifischen Fragen zu Oil and Gas Refining and Marketing und Oil and Gas Services, hatten wir keine Rückmeldung weder in den Austauschrunden noch vom Fachausschuss bekommen. Also das wären die einzigen zwei Fragen, wo wir jetzt dann im Rahmen der Konsultation nicht drauf eingehen würden. Und noch ein Hinweis an die Fachausschussmitglieder, und da muss ich nochmal kurz gucken, wie ich das mit meinem einen Bildschirm mache. Im Folgenden sind offene Punkte und Inhalte, die noch nicht durch den Fachausschuss diskutiert werden konnten, weil sie uns erst im Nachgang von Unternehmen noch zugetragen wurden, sind gelb markiert. Und was Rico noch gemacht hatte, wir hatten ja die Fachausschussunterlage schon vorab versandt. Punkte, die noch nach dem Versand des Stellungnahmeentwurfs an die Fachausschussmitglieder, die dann noch im Nachgang ans Herangetragen getragen wurden, also die der Fachausschuss bis jetzt noch nicht gesehen hat, wenn sich das Dokument vorher angeguckt wurde, die sind türkis markiert. Also in Summe, alles Farbige ist noch nicht durch den Fachausschuss diskutiert. Vielleicht da, wenn wir jetzt durch den Entwurf der Stellungnahme gehen, ein besonderes Augenmerk drauf. Okay. Dann steigen wir mal ein. Die erste Frage, die das ISSB beantwortet haben wollte, war ja nach der Zielstellung, nach der übergeordneten für den Überarbeitungsprozess des HESPI-Standards. Und was immer am Anfang steht, ist quasi eine grundsätzliche Einschätzung, ob wir damit, ob wir zustimmen oder ob wir dem nicht zustimmen. Von der Fachausschussdiskussion hatten wir bei der Frage, do you agree with the objective of the proposed amendments to the SASB standards and related areas of focus? Hatten wir zumindest mitgenommen, dass der Fachausschuss dem zustimmt. Deswegen hatten wir bei agree das Häkchen gesetzt. Und die Antwort auf die Frage hatten wir mal als Entwurf so formuliert. Ich lese das jetzt nicht alles im Detail vor, aber dass wir mit der übergeordneten Zielstellung der Überarbeitung des SASB standards einhergehen, also dass wir ihm zustimmen, um damit Unternehmen bei der Anwendung von IFRS S1 und S2 zu unterstützen und die Entscheidungsnützigkeit der Informationen zu verbessern. Aber hier zum ersten Mal der Hinweis darauf, dass wir den ISSB ermutigen würden, die Perspektive von Preparern stärker in den Fokus zu rücken und auch die Kosteneffizienz der Berichtsanforderungen mindestens als gleichwertiges Ziel für die SASB-Überarbeitung zu nehmen, wie beispielsweise die Entscheidungsnützigkeit für Investoren. Bei den 5 Bereichen, die als Schwerpunkte für die Überarbeitung ausgemacht wurden, hatten wir dann aus der Fachausschusssitzung mitgenommen, dass insbesondere die Verbesserung der internationalen Anwendbarkeit des SASB-Standards, also als Thema wurden immer wieder genannt, soziale Themen, wie auch die Stärkung der Interoperabilität mit anderen Standards und Rahmenwerken, also insbesondere ESS, als besonders wichtig vom Fachausschuss angesehen werden. Das wäre in Kürze unsere Antwort auf die Frage 1. Frage an die Fachausschussmitglieder. Haben wir irgendwelche Punkte, die wir aus der Befassung mitgenommen haben, nicht richtig wiedergegeben oder würden Sie noch Punkte mit aufnehmen in die Frage? Und ich kann sie nochmal auflegen. Do you agree with the objective of the proposed amendments and related areas of focus? Lass dann nochmal kurz wirken und würde dann wieder Rico und Marco bitten, mir mal ein Zeichen zu geben, ob ihr irgendwelche Handmeldungen seht.
Wenn wir uns zwar umgekehrt machen, wir wählen uns, wenn wir Handmeldungen.
Oder so, das wäre besser, dann muss ich die Frage nicht immer stellen. Okay, ist vielleicht auch eine weniger kritische Frage, die hatten wir auch nicht so eingehend diskutiert und ich glaube, da gab es zumindest auch keinen Widerspruch aus Reihen des Fachausschusses. Ich würde dann einfach weitermachen mit Frage 1a. Do the proposed amendments meet this objective? Why or why not? Wieder hat mir aus der Fachausschussbefassung mitgenommen, dass grundsätzlich eher zugestimmt wird, dass die vorgeschlagenen Änderungen der übergeordneten Zielsetzung schon entsprechen und darauf einzahlen. Die Antwort, die wir da formuliert haben, ist diesmal ein bisschen länger. Also hier nochmal der Hinweis, insgesamt, also quasi aus Vogelperspektive, sind die vorgeschlagenen Änderungen, das heißt von der Überarbeitung der Branchenbeschreibung bis hin zu Änderungen bei einzelnen Metriken oder auch technischen Protokollen, werden die schon als angemessen angesehen, um die Zielstellung zu erreichen. Trotzdem würde ich auch ein paar Hinweise mitgeben und was wir mitgenommen haben aus der Fachausschussdiskussion war, dass gegebenenfalls im Rahmen der Überarbeitung halt nicht nur die Branchenbeschreibung überarbeitet werden sollten, sondern, falls es angemessen erscheint, auch die Branchenklassifizierung, die ja über diese Six Codes erfolgt, sich nochmal angeguckt werden sollte, um halt wie gesagt die Anwendbarkeit der Standards und auch die Kosteneffizienz für die Ersteller zu verbessern. Da ist mir noch der Hinweis von Lothar Ried im Kopf, dass halt insbesondere diversifizierte Unternehmen halt nicht nur einen SASB-Standard anwenden, sondern mehrere anwenden müssen, wollen, wie auch immer. Und dass eine, ich würde mal sagen, appropriate Industry-Klassifizierung da helfen würde, halt aus Kosteneffizienzgründen dann nicht so viele Standards anwenden zu müssen. Also da vielleicht nochmal die Klassifizierung über die Six auch angucken. Warum haben wir den Hinweis gegeben? Naja, weil es in dem SASB-ID oder in der Basis for Conclusion nicht so ganz klar war. Da hatten wir in der Basis for Conclusion die Formulierung gefunden. The ISSB did not identify necessary structural changes to the industry groupings in Six. Und was ja keinem so wirklich klar war, während der Konsultation heißt das, dass gar keine Anpassungen bei der Six-Klassifizierung erfolgen sollen oder nur halt keine strukturellen in größerem Maß und doch kleinere vielleicht vorgenommen werden. Genau. Okay. So. Dann hatten wir noch den Hinweis gegeben, das kam, glaube ich, größtenteils oder originär zumindest von Tanja Castor, der Hinweis, aber auch von Ihnen, Herr Landvermann, dass bei der Überarbeitung des SASB-Standards sich so prozessual auch schon an der ursprünglichen Erarbeitung des SASB-Standards orientiert werden sollte, im Sinne von, dass hier ein Evidence-Approach verfolgt werden sollte und auch die Perspektive von Erstellern hier schon stärker berücksichtigt werden sollte, um halt wirklich wesentliche branchenspezifische Themen und Metriken zu identifizieren und die Proportionalität der Berichtsanforderungen letztlich dadurch auch sicherzustellen. Darauf aufbauend dann auch der Hinweis, dass alle Änderungen, insbesondere die Metriken und technischen Protokollen, die vorgenommen werden sollten, wirklich gezielt und sehr, sehr eng abgegrenzt vorgenommen werden. Okay. Auch hier würde ich die Tage nochmal kurz auflegen und wirken lassen. Do the proposed amendments meet this objective, in Klammern wieder aus Vogelperspektive, weil es unter Frage 1 zur Zielstellung abgefragt wird und nicht bei den Detailfragen unten zu den wirklich einzelnen Überarbeitungen in den Standards. Frage an den Fachausschuss. Würden Sie mit dem formulierten Vorschlag für die Antwort mitgehen oder sehen Sie hier noch Punkte, die wir nicht aufgegriffen haben, oder sind einige Punkte, die wir aufgegriffen haben, vielleicht auch nicht korrekt wiedergegeben aus der Fachausschussbefassung, die wir bisher hatten? Okay, sehe ich nicht. Wie gesagt, im Umlaufverfahren immer noch die Möglichkeit, falls einzelne Formulierungen vielleicht doch einen falschen Zungenschlag bekommen oder in eine falsche Richtung gehen, gerne dann noch die Anmerkung, wenn wir den Entwurf rumschicken. Gut, dann kommen wir zu Frage 2, und zwar zur Interoperabilität mit anderen Standards und Rahmenwerken. Erste Frage hier wäre, do you agree with the proposed approach to enhancing interoperability and alignment with other sustainability reporting standards and frameworks? Why or why not? Also hier geht es nicht um die einzelnen Änderungen, die tatsächlich vorgenommen werden, sondern zu dem Approach oder Ansatz, der da verfolgt werden soll. Was wir auch in der letzten Fachausschusssitzung vorgestellt hatten, welcher Ansatz das sein sollte. Da hatten wir grundsätzlich Zustimmung von Seiten des Fachausschusses, zumindest rausgehört in den letzten Befassungen und so dann auch wiedergegeben. Die Antwort ist auch relativ knapp wieder zu dieser übergreifenden Frage. Grundsätzlich hatten wir Zustimmung gehört zu dem Approach, der vorgenommen werden sollte, um Interoperabilität zu verbessern, der dann auch am Basis for Conclusion 35 ausführlich dargestellt ist, einschließlich der vier Kriterien, die dafür herangezogen werden sollen, um die Interoperabilität zu verbessern. Aber auch hier, wie schon bei Frage 1 darauf hingewiesen, möchten wir auch hier nochmal darauf hinweisen, dass auch bei der Verbesserung oder Ansätzen zur Verbesserung der Interoperabilität mit anderen Standards und Rahmenwerken die Perspektive von Erstellern explizit berücksichtigt werden sollte, weil das zumindest nach dem Approach, wie er jetzt wiedergegeben ist, im Basis for Conclusion 35, nur in so einem Nebensatz sich wiederfindet. Unter dem Hauptziel halt Verbesserung der Entscheidungsnützigkeit der Information. Genau, das war zumindest in Kürze das, was wir zu dem Ansatz für die Verbesserung der Interoperabilität mitgenommen haben aus der Fachausschussdiskussion. Würde ich auch noch mal kurz wirken lassen. Okay. Dann weiter zu Frage 2b. Do you agree that the proposed amendments to the 9 priority industries and targeted amendments to other SASB standards will result in improved interoperability and thus achieve the objectives of improving the decision usefulness of disclosed information for primary users and cost effectiveness for preparers? Why or why not? Als wir die Frage aufgelegt hatten, gab es nicht so eine richtige Antwort von Seiten des Fachausschusses auf die Frage, aber wir hatten mal versucht, aus der Diskussion, die wir gehört hatten, die auch später immer wieder darauf zurückkam, meine Antwort zu formulieren. Also was wir grundsätzlich gehört hätten, dass wir, wenn wir uns diese Änderungen im Hinblick auf Interoperabilität mal angucken, dass wir nicht zustimmen, dass damit die Decision Usefulness und Cost Effectiveness for Preparers insbesondere verbessert wird. Warum? Kommt dann unten bei der ausführlichen Antwort auf die Frage. Erstmal, das sagt ja das ISSB selbst, wird durch die Änderung stärkeres Alignment mit GRI und TNFD erreicht. Das nehmen wir auch zur Kenntnis. Aber was wir immer wieder gehört haben, ist genau der Punkt, der auch im Anschreiben kommt, dass aus deutscher und wahrscheinlich auch oder ziemlich sicher aus auch ganz europäischer Sicht ein größeres Alignment mit den ESRS erreicht werden sollte, als derzeit sich widerspiegelt in den überarbeiteten SASB-Standards. Und auch das hat mir an mehreren Stellen gehört, dass industrie- oder branchenspezifische Berichtsinitiativen als ein prominentes Beispiel, wo viele Berichtsanforderungen rausgestrichen wurden oder Verweise darauf rausgestrichen wurden, ist natürlich IPCA für die Öl- und Gasindustrie. Also dass auch diese branchenspezifischen Berichtsinitiativen stärker bei den CSP-Standards berücksichtigt werden sollten. Genau, das ist ein Hinweis und hier auch nochmal der Hinweis, warum ist denn insbesondere ein größeres Alignment mit den ESRS wichtig? Naja, weil die Bedeutung der CSP-Standards durch den Wegfall der Sektor-ESRS und so weiter verstetigt werden wird im zukünftigen Set 1 nach der Überarbeitung durch EFRAG und die Kommission. Genau, und hier hatten wir auch noch einen kleineren Punkt aufgenommen, dass sich der oder die Forderung nach Interoperabilität nicht nur in den einzelnen Metriken, also in der Berechnungsweise oder in den technischen Protokollen zu den Metriken widerspiegeln soll, sondern schon auf einer Ebene davor, nämlich in der Bezeichnung und Definition von Themen und auch von Metriken, wo es möglich ist, um gar nicht erst quasi Verwirrung zu stiften oder Unklarheiten auf Seiten der Ersteller zu erzeugen, ob damit jetzt was anderes gemeint ist oder ob das dasselbe meint wie beispielsweise in ESRS die Themen oder Kennzahlen. Okay. Lass ich auch nochmal kurz wirken. Ich glaube, die Antwort, ach doch, okay. Die Antwort geht noch weiter. Gut. Hier nochmal nach, das hatten wir auch ausführlich diskutiert. Nach den Hinweisen, die wir gerade gehört haben, war da nochmal grundsätzlich der Hinweis, dass der Umstand, dass die ESRS parallel konsultiert wurden und jetzt überarbeitet werden, aber das auch für andere referenzierte Standards und Rahmenwerke, also namentlich GRI, TNFD, Greenhouse Gas Protokoll, dazu hatten wir diese Übersicht nochmal aufgelegt, dass die halt gleichzeitig überarbeitet werden, ist vielleicht nicht so also förderlich zum Erreichen von wirklich Interoperabilität, wenn man sich die finalen Produkte da anguckt. Und den Hinweis hatten wir auch mitgenommen, dass es halt angesichts dieser, also im dynamischen Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen und das immer wieder wiederkehrende und sich auch zum Teil immer überlappende Überarbeitungszyklen gibt, dass es dabei grundsätzlich ist, zum Ziel wie Interoperabilität zu erreichen. Zumindest zu einem hinreichenden Maß, was dann auch für Ersteller wirklich ein, aus Kosteneffizienzgründen wirklich ein Vorteil oder einen Vorteil bringt. Okay, das zusammengefasst die Antwort auf die Frage und ich lege die nochmal auf. Do you agree that the proposed amendment to the 9 priority industries und so weiter will result in improved interoperability and thus achieve the objectives of improving decision usefulness of disclosed information? Dazu haben wir weniger gesagt, aber wozu wir es gesagt haben, ist die cost effectiveness for preparers mit den Argumenten, die wir unten aufgeführt haben und in Summe wäre das eher dann ein disagree als Antwort auf die Frage. Okay, würde ich auch nochmal kurz wirken lassen und in Richtung Fachausschuss fragen, gehen Sie mit den Argumenten und Punkten, die wir in der Antwort wiedergeben? Fehlen da noch welche oder sollten wir irgendwas umformulieren? Dann gern Hinweise jetzt. Okay, dann machen wir weiter. Ich glaube, da gibt es noch eine Frage C. genau. Could the interoperability and alignment of any disclosure topics or metrics be further enhanced while achieving the objectives of, und dann werden wir die Ziele genannt, what amendments would you propose and why? Basierend auf der Antwort, die wir unter B gegeben haben, wäre die logische Antwort dann hier ja. Als Antwort würden wir dann genau auf die Antwort zu Frage 2b verweisen, wo wir darauf hinweisen, stärkere Interoperabilität mit ESRS, also nach der Überarbeitung durch EFRAG und die Kommission, und stärkere Berücksichtigung branchenspezifischer Berichtsinitiativen, wo wir IPCA nur als ein Beispiel für viele, die es im Markt gibt, nennen. Also hier die Antwort kurz mit Verweis auf die Antwort, die wir da vorgegeben haben. Okay. Ich sehe keine Widersprüche. Dann würde ich weitergehen mit der. Doch, ich sehe eine Hand.
Ja, gerne. Genau. Ja, ein Kommentar vielleicht, Herr Kutter, von meiner Seite. Und das tatsächlich, glaube ich, als offener Diskussionspunkt. Ich habe es jetzt nur in Teilen in den laufenden EFRAG-Tech-Diskussionen miterlebt. ist vielleicht ein hehres Ziel, aber ob man sozusagen in die Richtung gehen will, Abstimmung, Harmonisierung der Update-Zyklen zwischen den Standardsetzern. Sie hatten ja richtigerweise diesen Punkt erwähnt, Interoperabilität im laufenden Prozess ist tatsächlich nicht so einfach. Wir hatten jetzt auf der EFRAG-Ebene, geht jetzt glaube ich nach dem Set 2 die Reise so ein bisschen in den Rhythmus, einmal pro Jahr noch irgendwie so ein Zyklus und Updates von den Requirements zu bringen. Ob man das sozusagen nicht als, ich sag mal, hehre Forderung zumindest mal aufbringen will. Das ist natürlich dann auch lange weg von sozusagen Umsetzung. Aber man könnte zumindest mal anfangen, diese Diskussion sozusagen zu triggern, weil ansonsten, wie Sie ja richtigerweise erwähnen, ist das ja ein strukturelles Problem, was im Endeffekt mit jedem Update-Zyklus immer wieder auftaucht. Und zumindest mal über die, ich sag mal, Kernstandardsetzer, die Sie hier schon erwähnt haben, kann man das ja zumindest mal ansprechen, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, da zumindest in so eine Richtung gemeinsamer Zeitplan und Co. zu arbeiten.
Also im Sinne von beziehungsweise kurz zum Hintergrund, was wir aus der Basis for Conclusion, aus der Diskussion mit dem ISSB mitgenommen haben, ist ja, dass es mit EFRAG laufender Austausch unten gab, dass ich dazu ausgetauscht wurde. Auf der anderen Seite mit GRI und TNFD gibt es ein Memorandum of Understanding, also institutionalisierter Austausch als mit EFRAG. Wenn ich Sie richtig verstehe, wäre jetzt hier so ein Hinweis noch gut, dass man auch den Austausch mit EFRAG beispielsweise verstetigt und in regelmäßigen Abständen sich austauscht, oder was genau wäre jetzt
der? Ja, nicht ganz. Ich glaube, der Impuls ging eher in die Richtung, wir haben ja sozusagen dieses strukturelle Problem, wenn einer sich sozusagen bewegt und so einen Standard aktualisiert, hat das ja sozusagen immer Second-Order-Effekte auf die anderen, oder ob man da nicht in Richtung sozusagen zumindest abgestimmter Zeitleisten kommt. Also sprich, dann gibt es halt Zeitfenster XY und dann sind sozusagen alle Updates sozusagen parallel am Laufen und dass da sozusagen nicht immer diese Komplexität haben, die wir momentan ja doch dann ganz, ganz stark dann auch erleben.
Okay, nehme ich mit. Hatten wir auch bei dieser Übersicht mal aufgelegt, dass die nicht immer gleichlaufend sind, sondern aber, also teilweise schon, aber sich überlappen. Einige sind vorgelagert, einige dann nachgelagert. Aber dass die Abstimmung quasi schon an einer früheren Stufe passiert, nämlich wenn es darum geht, Zeiträume für Überarbeitung festzulegen und nicht mal unbedingt, wenn es dann um das Inhaltliche geht, sondern dass man das zumindest schon mal zeitgleich macht, um sich wirklich auch inhaltlich abstimmen zu können.
Das war zumindest augenfällig, als wir diese ganzen Zeitleiste übereinander gelegt haben, dass es bei ISS eben überhaupt nicht passt, weil dann diese große Bearbeitung anstand und ich meine, im Grunde schon parallel versucht hat, das alles zu relativ weite Fortschritte dann zu machen da, ne? Aber das ist, glaube ich, ein allgemeiner Punkt, den wir, glaube ich, schon mitnehmen können. Ja. Jetzt an Danny Kutter gerichtet und das Team, dass wir da nochmal auf eine bessere Abstimmung da dringen für die Zukunft.
Für die Zukunft, genau. Gerne. Vielen Dank für den Hinweis.
Die Vergangenheit können wir leider nicht mehr ändern.
Ja. Schwer. Okay, danke an der Stelle. Wertvoller Hinweis. Nehmen wir mit auf und verpacken das noch wahrscheinlich unter 2b dann mit. Okay, weitere Handmeldungen sehe ich nicht. Dann wäre das Thema Interoperabilität und Alignment mit anderen Standards und Rahmenwerken abgeschlossen. Was aber sich durchgezogen hat durch die Fachausschussbefassung und die Austauschung als ziemlich wichtiger Punkt auch. Dann kommen wir zum nächsten Thema, nämlich der Überarbeitung der klimabezogenen Inhalte in den CSB-Standards. Die Frage hat ja beim ersten Mal schon ein bisschen für Verwirrung gesorgt, als Sie aufgerufen haben. Ich muss das trotzdem nochmal machen. Do you agree that the ISSB should amend the climate-related content in the CSB standards for the priority industries and make targeted amendments to the climate-related content in the CSB standards for other industries as proposed in this exposure draft? Also übersetzt die Frage, die sich das ISSB nach einer längeren Diskussion noch gestellt hat, sollen wir denn die Klimaangaben auch nochmal anfassen? Das wurde ja vorher schon mehrfach angefasst, aber sollen wir das jetzt nochmal überarbeiten im Zuge der CSB-Überarbeitung? Was wir da mitgenommen haben, war, ich kann mich noch erinnern, ob das eine Frage Phishing for Compliments ist. Wir hatten da Zustimmung mitgenommen, dass auch die klimabezogenen Angaben nicht ausgespart werden sollten, wenn man schon die CSB-Standards umfangreich überarbeitet. Deswegen schon agree auf die Antwort. Und was wir noch mitgegeben haben, ist genau das, kein Aussparen der klimabezogenen Angaben, aber hier unter Referenz auf unsere Antwort, die wir schon zu 2b gegeben haben, der Hinweis, dass zum gegebenen Zeitpunkt, den wir jetzt haben, also mit anstehender oder schon laufender Überarbeitung des Greenhouse Gas Protokolls, Corporate Standard und alles weitere, dass vielleicht jetzt noch zu früh ist, Also grundsätzlich ja, aber dass es jetzt vielleicht zum gegebenen Zeitpunkt noch zu früh ist, die klimabezogenen Inhalte in den CESPI-Standard zu überarbeiten, weil genau parallel und nachdem diese Konsultation abgeschlossen ist, das Greenhouse-Gas-Protokoll noch überarbeitet wird, dass man überlegen sollte, das vielleicht jetzt nicht zu machen, obwohl man grundsätzlich schon auch die klimabezogenen Angaben überarbeiten sollte. Wenn das nicht mehr möglich ist, weil die Konsultation läuft ja schon und auch nur noch bis Ende November, haben wir zumindest noch einen Hinweis gegeben, dass es von entscheidender Bedeutung ist, die gegenwärtige Überarbeitung des Greenhouse-Gas-Protokolls inhaltlich eng zu begleiten und wesentliche Änderungen, die sich da ergeben oder abzeichnen, auch in den klimabezogenen Angaben des CESPI-Standards wiederzuspiegeln. Okay. Ähnliches Vorgehen. Ich lasse die Frage und die Antwort nochmal kurz wirken. Die Antwort geht auch nicht auf der nächsten Seite weiter. Irgendwelche Anmerkungen vom Fachausschuss zu der vorgeschlagenen Antwort, die wir auf diese Frage geben würden? Okay, ich glaube, viel mehr gab die Fachausschussdiskussion auch nicht her, als dass ich kann mich an Klaus Hufschlag erinnern, die Antwort ist ja, aber gegebenenfalls noch nicht jetzt. Gut. Dann kommen wir zur Frage 3b. Do you agree that the proposed amendments would enhance the decision usefulness of the industry-specific information about climate-related risks and opportunities? Why or why not? Da hatten wir uns jetzt basierend auf der Fachausschussdiskussion mal vorsichtig für ein Ja, wir stimmen zu entschieden. Das würde ich aber gleich nochmal zur Abstimmung stellen, wenn wir uns die Antwort mal angeguckt haben mit den Punkten aus der Diskussion, die wir mitgenommen haben. Grundsätzlich dreht sich die Antwort oder was wir da größtenteils diskutiert hatten, war die Berichtsanforderung zu den Total Scope 1 Methanemissionen. Darauf geht auch die Antwort ein. Nämlich, dass diese in Anbetracht dieser vorgeschlagenen Berichtsanforderung zu den Scope 1 Methanemissionen, was wir finden für die Branchen Kohle, Öl und Gas, Exploration and Production und Öl und Gas, Rico, hilf mir, Midstream, glaube ich. Genau, für die drei Branchen wird eine Berichtsanforderung zu Scope 1 Methanemissionen vorgeschlagen. Die Diskussion, die wir dann mitgenommen haben, war, in den Austauschrunden hatten wir, als wir mit Unternehmen aus den betroffenen Branchen gesprochen haben, grundsätzlich Zustimmung für die Berichtsanforderung, weil das ein großes Thema ist für Unternehmen in den Branchen. Was wir dann aber im Fachausschuss mitgenommen haben, und das war insbesondere von einzelnen Fachausschussmitgliedern das Petitum, dass wir schon darauf hinweisen sollten, dass es für Methanemissionen noch keine weitgehend akzeptierten oder in der Praxis etablierten Ansätze oder Messmethoden gibt, um mit Methanemissionen umzugehen. Wir hatten danach noch Rückmeldungen bekommen und ich glaube, das waren Unternehmen aus der Kohleindustrie, wo das sich ein bisschen anders abgezeichnet hatte. Die hatten nämlich gesagt, und darauf gehen wir unten in den Antwort zu Fragen 6, 10 und 11, das genau für die drei Branchen da oben, die angesprochen sind, darauf ein, dass das jetzt schon berichtet werden muss, nämlich unter der EU-Methanemissionsverordnung und dass da auch schon Vorgaben gemacht werden, wie mit Methanemissionen umzugehen ist und wie die auch zu messen sind. Deswegen hatten wir uns jetzt für den Entwurf dieser Antwort entschieden, dass wir grundsätzlich mal oben, wenn es um den Umgang und die Messung von Methanemissionen geht, dass wir auf diesen in der Praxis noch nicht etablierten einheitlichen Ansatz, dass wir darauf hinweisen, aber dass es da, wo das schon Berichtspraxis ist, wenn es auch unter einer EU-Verordnung ist, darauf hinweisen, dass sich das ISSB vielleicht für den Ansatz und die Messung zum Umgang mit Methanemissionen genau an der EU-Methanemissionsverordnung als Basis für die vorgesehene Berichtsanforderung orientiert oder zumindest auch verweist, dass wenn schon unter dieser EU-Verordnung berichtet wird, dass das herangezogen werden kann für die Berichterstattung. Wollten dann aber darauf hinweisen und nach der EU-Methanemissionsverordnung sind auch genau nur die drei Branchen berichtspflichtig, Rico, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, für die das auch in den CESPI-Standards vorgeschlagen wird. Falls das ISSB aber auf die Idee kommt, das auch für andere Branchen, also zum Beispiel in den folgenden Konsultationen, die kommen sollen, auch da eine Berichtsanforderung für Methanemissionen reinzuschreiben, da wollten wir darauf hinweisen, dass es dann vielleicht besser wäre, abzuwarten, bis sich in der Praxis wirklich Vorgehen und Messmethoden etabliert haben, die weit verbreitet und anerkannt sind für den Umgang und die Messung von Methanemissionen. Das waren jetzt viele Worte für eine kurze Antwort. Ich wollte nur den auf den ersten Blick Widerspruch zwischen der grundsätzlichen Aussage, die wir haben, und den der Antwort für die drei Branchen, wo das halt schon Praxis ist, so ein bisschen auflösen durch die vielen Worte. Und damit gebe ich die vorgeschlagene Antwort mal in den Fachausschuss und würde gerne fragen, trifft das denn oder fasst das relativ gut die Diskussion, die wir im Fachausschuss hatten, zusammen, und kann man beide Punkte, also den grundsätzlichen oben und den für die drei Industrien, wo es vorgesehen ist, also zusammen in der Stellungnahme mit anbringen, oder sehen Sie da noch einen Widerspruch, den wir irgendwie auflösen müssten in unserer Antwort? Ich sehe jetzt zumindest keine spontanen Wortmeldungen oder energische Widersprüche. Das wäre vielleicht nochmal eine Frage oder eine Antwort auf eine Frage, die Sie sich im Umlaufverfahren nochmal angucken könnten, ob Sie mitgehen würden mit der Antwort. Und wie gesagt, das greifen wir auch unten nochmal in den Antworten zu Fragen 6, 10 und 11 nochmal auf, wo es genau um diese drei Branchen geht, bei denen halt eine Berichtsanforderung für die Scope 1 Methanemissionen vorgeschlagen wird. Okay. Die letzte Frage zu den klimabezogenen Inhalten in den CESS-Bestandes ist Frage C. Do you agree that the proposed amendments would further clarify how the climate-related content in the CESS-Bestandes and the IFRS S2 industry best guidance relates to the requirements in IFRS S2? Die Frage hatten wir aufgelegt, aber damals in der Fachausschussbefassung kein Feedback zu bekommen, und ehrlich gesagt ist die Frage auch schwer zu beantworten, finde ich, wenn man sich den CESBED anguckt. Deswegen wäre unser Vorschlag, dass wir zu dieser Frage 3C müsste es sein, dann keine Stellung nehmen, weil es unglaublich schwer ist und weil wir dazu weder in den Austauschrunden noch in der Fachausschussbefassung wirklich mal eine Rückmeldung bekommen hatten. Gibt es dazu anderslautende Meinungen aus Reihen des Fachausschusses?
Also wir können da einfach eine Frage auslassen, dann, oder eine Teilfrage auslassen. Das ist möglich.
Das ist möglich. Man muss nicht alles beantworten. Ja. Okay, hier vielleicht auch der Hinweis, wenn wir es ins Umlaufverfahren geben und einzelnen Fachausschussmitgliedern dann noch Punkte in den Sinn kommen, die wir aufnehmen sollten, gerne einfach ergänzen. Okay, dann kommen wir zum vierten Teil, und da haben wir einen ähnlich gelagerten Sachverhalt nochmal. Nämlich die Frage zu, und damals hieß es noch, Biodiversity Ecosystems and Ecosystem Services, was jetzt unter dem Schlagwort Nature läuft, und Human Capital. Da hatten wir, die ersten beiden Fragen drehen sich um, ich nenne es jetzt mal Nature, weil es kürzer ist, aber eigentlich Bees. Die ersten beiden Fragen drehen sich um Nature und die letzten zwei Fragen um den Bereich Human Capital. Als wir das aufgelegt hatten, die beiden Fragen zu Bees oder Nature, kann ich noch mal kurz vorlesen. Do the CESB standards, including the proposed amendments, enable entities to provide decision-useful information about their BEES-related risks and opportunities to users of general-purpose financial reports? Why or why not? Und in the nine industries that the ISSB has prioritized for enhancement in the exposure draft, are there other BEES-related disclosures not addressed through the proposed amendments that would be useful for users of general-purpose financial reports in their decision-making? Das hatten wir schon mal aufgelegt und auch die Beispiele aufgezeigt auf Folien, was das für Überarbeitungen sind und wo sich Berichtsanforderungen dazu finden. Hatten wir aber weder in den Austauschrunden noch in der Fachausschussbefassung eine Rückmeldung zu bekommen. Deswegen wäre Stand jetzt auch hier das Vorgehen, dass wir auf diese Fragen zu Bees oder Nature keine Antwort in der Stellungnahme formulieren. Alternatives Vorgehen wäre, entweder, ja, okay, wir haben eine Handmeldung, dann spare ich mir das alternative Vorgehen noch kurz auf.
Herr Leindecker, ja. Oder liegen Sie einfach los mit dem Alternativen, dann vielleicht erübrigt sich der Punkt dann schon. Dann lasse ich Sie erstmal noch fertig machen.
Ja, die sind jetzt gar nicht so so überzeugend, denke ich. Alternative 1 wäre, ich könnte nochmal aus einer vergangenen Fachausschusssitzung die Folien auflegen zu den BIS-Angaben, dass wir uns nochmal kurz einen Überblick verschaffen und vielleicht doch noch eine Meinung vom Fachausschuss einholen, was beim letzten Mal nicht geklappt hat. Oder wir geben das mit ins Umlaufverfahren und vielleicht kommt da dem einen oder anderen Fachausschussmitglied noch eine Idee, was wir rückmelden könnten. Das wären die Alternativen, die jetzt auf dem Tisch liegen würden. Aber dann gebe ich mal zurück zu Ihnen.
Genau, also wahrscheinlich am ehesten noch an die Option 2 dranhängen. Also ich hatte jetzt sozusagen letzte Woche die ISSB-Kollegen in London auf ihrer Annual Conference erlebt und da haben die ja auch ihr BIS Research Projekt. Die Frage für mich stellt sich so ein bisschen, haben wir da nicht eine Abhängigkeit? Also wo wir eigentlich eher in die Richtung gehen, jetzt wartet erstmal sozusagen, was aus eurem Rechercheprojekt rauskommt, wie sich das dann in einen S3 oder was auch immer für einen Standard übersetzt. Weil es ist ja hier schon sehr absehbar, dass das sozusagen so oder so nur eine temporäre Konstruktion werden wird. Also ob man da hier nicht sozusagen in die Richtung argumentiert, ihr überholt euch da gerade sozusagen selber rechts, gerade bei dem BIS-Thema, wo ihr sozusagen ja übergreifend sowieso noch Guidance geben wollt.
Ich glaube, ehrlich gesagt, Rico, du kannst gleich, das wurde ja auch offen kommuniziert, dass sie die SASB-Konsultation auch nehmen, um Feedback für ihr Forschungsprojekt zu bekommen. Also ja, überholen sich selbst rechts, aber absichtlich. Herr Rigo, hast du noch einen Hinweis zu der Frage oder zu den beiden Fragen?
Ja, genau, nur als Hinweis richtig, dass wir die inhaltlichen Änderungen ja in den einzelnen Metriken auch sowieso nochmal abhandeln. Also falls es dort Punkte gab, dann sind die dort nochmal einzeln mit aufgeführt. Und hier ist jetzt ja eben nur in der zusammengefassten Frage keine Antwort drin. Aber wir haben das schon mit weiter unten.
Okay, dann Herr Leindecker, würde ich sagen, Ihr Petitum wäre, wenn nicht nochmal jetzt die Folien auflegen aus der vorherigen Fachausschusssitzung, sondern das im Umlaufverfahren vielleicht nochmal einen Kommentar versehen, wenn Punkte noch Fachausschussmitgliedern in den Sinn kommen, dann gerne ergänzen im Umlaufverfahren. Okay, dann das wären Frage 4a und b zu BIS oder Nature, dann machen wir mal weiter mit Frage 4, C und D zu Human Capital. Dazu hatten wir eine Fachausschussmeinung einholen können. Frage 4c ist, do the SASB standards, including the proposed amendments, enable entities to provide decision useful information about their human capital related risks and opportunities to users of general purpose financial reports? Die Frage kommt uns bekannt vor, nur dass BIS durch Human Capital ersetzt wurde. Was wir aus der Fachausschusssitzung oder Diskussion mitgenommen haben, wäre, dass hier grundsätzlich eine Zustimmung besteht. In unserer formulierten oder im Entwurf formulierten Antwort haben wir insbesondere hingewiesen auf die vorgeschlagenen Änderungen bei den Themen Labor Practices und Workforce Health and Safety. Und was wir dann hervorheben, ist, dass die vorgeschlagenen Änderungen zum Beispiel bei der Berechnung der Total Recordable Incident Rate, also es gibt im Bereich oder für die Branche Kohle, Construction Materials, dass die vorgeschlagenen Änderungen dafür sorgen, dass die Berichtsanforderung identisch ist mit denen, die jetzt auch in den ESRS gefordert werden und damit auch dem vorherrschenden Vorgehen in der Praxis entspricht. Aber, und das war auch eine Diskussion, die sich dann im Anschluss entsponnen hat, dass genau so eine Metrik wie Recordable Incidents oder Incident Rate, je nachdem, dass es dabei in der Definition von Recordable ziemlich starke oder wesentliche jurisdiktionsspezifische Unterschiede in der Definition gibt, was vielleicht für international anwendbare Standards nicht die beste Metrik ist, die man aufnehmen kann, weil das sowohl die Validität der berichteten Informationen, also als Beispiel genannt ein Unternehmen, das Geschäftstätigkeit in verschiedenen Jurisdiktionen, in Klammern mit verschiedenen Definitionen von meldepflichtigen Unfällen, jetzt habe ich ein erst deutsche Wort gefunden, hat und auch die Vergleichbarkeit der berichteten Informationen von halt mehreren Unternehmen, die auch in verschiedenen Jurisdiktionen operieren, aber nicht in den gleichen, dass da die unterschiedliche Definition von meldepflichtigen Unfällen halt auch dafür sorgt, dass die Informationen, die berichtet werden, über diese Unternehmen hinweg nicht vergleichbar sind. Also zwei Punkte. Zum einen Hinweis, die Änderungen bei den meldepflichtigen Unfällen oder der Kennzahl zu den meldepflichtigen Unfällen begrüßen wir. weil konsistent mit ESRS-Berichtsanforderungen und auch dem Vorgehen in der Praxis, aber grundsätzlich der Hinweis, dass solche Metriken vielleicht nicht die beste Idee für zur Aufnahme ins HESPI-Standard sind, weil es weltweit so starke Unterschiede in der Definition von Meldepflichtigkeit gibt. Okay. Da ist jetzt nichts Neues, da ist nichts farbig drin, das hatten wir so im Fachhaus diskutiert, deswegen einfach die Frage, gibt das, so wie wir das mitgenommen haben, die Fachausschussdiskussion hinreichend wieder oder fehlen hier noch Punkte? Okay. Sehe keine wütenden Widersprüche, dann gehen wir weiter. Wieder eine Frage, wo wir dann an der Stelle, wie gesagt, nur an der Stelle unten, wenn es um die wirklich einzelnen Berichtsanforderungen geht, kommt das ja immer noch mal, aber zumindest in der Vogelperspektive eine Frage, auf die wir keine Antwort bisher hätten. In the 9 industries that the ISSB has prioritized for enhancements in the exposure draft, are there other human capital-related disclosures not addressed through the proposed amendments that would be useful for users of general purpose und so weiter? Also einfach die Frage, gibt es denn noch mehr human capital-related disclosures, die jetzt nicht in dem CESBID drin sind, die aber mit drin sein sollten? Dazu hatten wir weder in den Austauschrunden noch in der Fachausschussbefassung eine Rückmeldung bekommen, dass irgendwas noch reingeschrieben werden sollte. Also in Klammern mit Bezug zu Human Capital Related Risks and Opportunities. Ja, deswegen würden wir auch an der Stelle entweder die Frage auslassen oder halt hinschreiben, dass wir aufgrund unserer Befassung keine Rückmeldung dazu hätten. Okay. Vielleicht ein Punkt an der Stelle noch zu erwähnen, was wir unten haben, ist, dass wir eine Rückmeldung, die wir von einem Kohleunternehmen oder von Kohleunternehmen bekommen haben, dass so Themen, das könnte man unter Human Capital Related durchaus mit runterfassen, Sachen wie Kinderarbeit oder Zwangsarbeit, Themen sind, die nicht in den CESBI-Standards drin sind oder halt bei der Überarbeitung gestrichen wurden, aber für die Unternehmen Thema sind. Wir haben uns entschieden, dass nur unten bei den Rückmeldungen zu, in dem Fall dann Kohle, was glaube ich, nur aufzunehmen, weil das, also an der Stelle kam uns das falsch vor, weil das übergeordnet halt branchenübergreifend Fragen sind und da hätten wir uns jetzt schwer getan zu sagen, dass Themen wie Kinder- oder Zwangsarbeit in die Standards mit reingeschrieben werden sollten, wenn es nur für einzelne Branchen ein Thema ist, beziehungsweise wir da die Rückmeldung haben, deswegen an der Stelle nicht. Aber nicht wundern, dass unten was kommt, was dazu inhaltlich passen würde. Das nur kurz der Hinweis. Gut, dann weiter zu Frage 5. Und das ist eine Frage, die findet sich schon mal im Vorgriff auf nachher eins zu eins so wieder in der parallel laufenden Konsultation zur IFRS S2 Industry Based Guidance, nämlich die Frage nach dem Effective Date. Frage 5a, do you agree that with the proposed approach for setting the effective date of the amendments and permitting early application, why or why not? Hatten wir diskutiert. ISSB schlägt vor, Zeitpunkt des Inkrafttretens 12 bis 18 Monate nach der Überarbeitung oder Veröffentlichung der finalen überarbeiteten Standards mit der Möglichkeit zur vorzeitigen Anwendung. Aus der Fachhausdiskussion hatten wir nur mitgenommen, dass grundsätzlich zugestimmt wird und wir haben daraus mal versucht, eine Antwort zu formulieren. Und hatten da, also eigentlich sind das die Argumente, die also auch das ISSB nennt, warum überlegt wird 12 bis 18 Monate und Möglichkeit zur Early Application. Nämlich in jeder Hinsicht die Zeit, die notwendig ist, um sich auf die überarbeiteten Berichtsanforderungen vorzubereiten, also sei es im Sinne von Anpassung bei internen Kontrollen und Prozessen oder halt bei der Auseinandersetzung mit den überarbeiteten Berichtsanforderungen. Und deswegen stimmen wir zu, dass das Effective Date 12 bis 18 Monate nach der Veröffentlichung der überarbeiteten Standards in Kraft treten sollte und auch, dass die Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung eingeräumt werden sollte, weil wir aus der Fachhausdiskussion nichts mitgenommen haben, warum die Möglichkeit eingeschränkt werden sollte, die neuen Berichtsanforderungen früher anzuwenden, für Unternehmen, die das gerne möchten. Okay. Irgendwelche Widersprüche zum Thema Inkrafttreten? Okay. Gut, dann gehen wir weiter und jetzt kommen wir von den übergreifenden oder wie wir es mal genannt haben, konzeptuellen Fragen wirklich zu den inhaltlichen Fragen bezogen auf die Änderung bei den einzelnen Branchenstandards. Und machen weiter mit Frage 6 und da würde ich an Rico übergeben.
Ja, danke. Ich würde dich da einmal überteilen, wenn das okay ist. Moment. Jetzt ist das Dokument nicht zu sehen. Entschuldigung, eine Sekunde. Oh. Können Sie es jetzt sehen? Also ich hoffe, wenn ich danke, genau, weil jetzt ich muss jetzt einen anderen Teil im Weg gehen und jetzt kann ich Sie nicht mehr sehen. Insofern jetzt müsste ich Danny, dich und Marco bitten, falls was ist, einfach dazwischen reden. Ja, ja. Super, danke. Genau. Also die erste Frage beziehungsweise viele Fragen sind immer gleich für jede Industrie, für jede Branche. Ich habe das jetzt mal so mitgebracht, dass immer da, wo wir über eine Frage schon gesprochen haben oder über eine Metrik schon gesprochen haben, der Text in hellgrau ist. Deswegen habe ich jetzt auch geteilt, einfach damit wir nicht immer wieder doppelt über alle Themen sprechen und wir uns da ansonsten Zeitprobleme oder damit wir nicht in Zeitprobleme kommen am Ende. So, die erste Frage ist immer, ob man mit den Amendments einverstanden ist und da haben wir erst einmal immer Disagree angekreuzt, weil wir zu jedem Standard in irgendeiner Form auch Rückmeldungen haben, was die Metriken angeht, wo wir nicht zustimmen und haben uns deswegen hier erstmal immer nur mit einer kurzen Antwort beholfen, nämlich dass wir erst einmal die Änderungen willkommen heißen, aber dass wir trotzdem immer noch Raum sehen für Verbesserung und die sind dann eben weiter unten aufgeführt. Danach, Frage B ist immer auf die Branchenbeschreibung abgezielt, und zwar, ob es die Business-Aktivitäten in der Branche gut beschreibt und ob man mit der Industry Classification auch übereinstimmt. Wir hatten das Thema ja eben auch schon mal übergreifend betrachtet und wir haben trotzdem in jeder einzelne Antwort das Thema nochmal aufgenommen, dass wir einerseits sehen, dass das ISSB sich entschieden hat, die Six Codes zu nehmen. Wir trotzdem nochmal Sie ermutigen möchten, eine alternative Klassifizierung in Betracht zu ziehen. Oder, falls Sie das nicht tun, eine Art Lookup-Table oder Guidance veröffentlichen, um Firmen dabei zu helfen, ihre korrekte Industrie ausfindig zu machen. Davon abgesehen nochmal der Hinweis, dass wir eindeutige Industry Descriptions befürworten, dass die in Beschreibung die Firmen auch dazu befähigen sollten, sich eindeutig einer oder im Zweifel mehreren Industrien zuzuordnen. Und dann für den Prozess nochmal, dass es schwierig ist, aktuell auch die einzelnen Branchenbeschreibungen komplett abschließend zu bewerten, weil wir uns ja hier nur gewisse Branchen angucken, also 9. Um genau zu sein, und die anderen aber alle noch nicht. Also da sind noch sehr, sehr viele Standards übrig, wo wir uns die Branchenbeschreibung nicht angucken. Und das heißt, wir können jetzt nicht sagen, dass alle Branchenbeschreibungen perfekt sind, weil ja eben ganz viele noch nicht überarbeitet wurden. Dieser Teil ist dann erstmal für alle Antworten immer gleich. Und dann kommen wir, wenn es nochmal besonderes Feedback in den Branchen gab, darauf zu sprechen. Und hier bei Call Operations war das so. Da haben wir gesagt, auf Basis des Feedbacks von den Stakeholdern, dass erst einmal die Änderungen nützlich sind. Allerdings sollte hier nochmal ein Auge darauf geworfen werden, Unklarheiten zu beseitigen. Zum Beispiel bei Begriffen wie Coal-Based oder Typically und Include. Das könnte für Verwirrung sorgen und dass eben nicht ganz klar ist, ob man sich jetzt einer Industrie zuordnet oder nicht. Und dass wir das ISSB ermutigen würden, noch einmal über eine klarere und weniger uneindeutige Sprache nachzudenken. Und als letztes ein kleiner Punkt, dass der Six Code in der Industry Description fehlt und noch ergänzt werden sollte. Ansonsten findet man sich in den Six ja eben nicht wieder. Gibt es dazu Rückmeldungen? Das war alles, was wir auch schon besprochen hatten, deswegen nichts in Gelb, aber es kann natürlich ja trotzdem Rückmeldungen geben. Okay.
Gibt es nicht, nee.
Gut.
Ich wusste nicht, ob du das siehst, Rico.
Nee, sehe ich nicht. Ich warte einfach immer ein paar Sekunden. Ja. Gut. Dann die nächste Frage C. Do you agree with the disclosure topics in the Core Operations SASB standard? Do they accurately identify the sustainability related risks and opportunities that could reasonably be expected to affect the prospects of entities in this industry? Da haben wir ja angekreuzt, haben keine weitere Erklärung hinzugefügt, weil wir in unseren Runden, erstens natürlich in den Austauschrunden mit den Stakeholdern, aber natürlich auch im Fachausschuss immer gefragt haben, ob ein Disclosure-Topic zu viel oder zu wenig ist, ob noch was hinzukommen sollte. Und wir haben für alle Branchen die Rückmeldung bekommen, dass das so in Ordnung ist und dementsprechend haben wir da auch überall Agree angekreuzt und nichts weiter dazu gesagt, weil wir dachten, das ist dann ausreichend. Zu den einzelnen Metriken dann. Das ist Frage D, immer auch für die anderen Branchen, und zwar die Frage, ob man mit den Metriken und technischen Protokollen einverstanden ist. Da ist die Antwort immer disagree, weil wir immer Metriken haben, wo wir nicht mit einverstanden waren in den bisherigen Austauschrunden und natürlich in der Rückmeldung vom Fachausschuss. So, und wir fangen hier an bei Kohle mit Water Management. Und da hatten wir das Thema, was wir auch beim letzten Mal ja diskutiert hatten, der Wasserquellen, der Water Sources, dass dort auch nochmal alle bestehenden Unklarheiten beseitigt werden sollten, insbesondere in Bezug auf Third-Party-Water, so sonstige Wasserquellen. Und da nochmal der Hinweis, der kam beim letzten Mal, dass Regenwasser bisher nicht genannt wird und dass das aber natürlich in den Wasserquellen auch mit aufgenommen werden sollte. Wir haben darüber hinaus festgehalten, dass das ISSB ermutigt werden soll, Informationen über das Treatment Level von Wasser, was wieder abgegeben wird, mit in den Standard aufzunehmen, um mehr Informationen über die letztliche Wasserqualität zu erhalten. Und als kleiner Punkt, die Änderung, die aus den Austauschrunden auch kam, dass der Begriff Kubikmeter für Wasser gebräuchlicher ist als Megaliter, auch wenn es am Ende auf das Gleiche, also man kann es umrechnen, es läuft aufs Gleiche hinaus, aber das bisher zumindest auf Basis dessen, was wir gehört haben, der Begriff Kubikmeter wesentlich gebräuchlicher ist und deswegen einfach beibehalten werden sollte und nicht auf Megaliter geändert werden sollte. Auch hier, alles war besprochen, nichts ist gelb, aber gibt es trotzdem Rückmeldungen dazu? Okay.
Keine Handmeldung.
Sehr gut. Dann Waste und Hazardous Materials Management. Da haben wir nur eine kleine Rückmeldung, dass festgehalten werden sollte, dass Waste Rock keine Tailings, also keinen Abraum berücksichtigt oder berücksichtigen sollte, weil Abraum, also so wurde es uns gesagt, es wird in der Regel zur Seite geschoben und dann wird es wieder dahin geschoben, wo es war und hat deswegen nichts in Abfall- und Gefahrstoffmanagement zu suchen. Ist auch so nicht vorgesehen, aber es sollte noch einmal klargestellt werden, damit man nicht auf die Idee kommt, dass es dort vielleicht reingehören könnte. Dann sind wir bei dem Thema Ecological Impacts und da haben wir einen großen Punkt, den wir auch lange diskutiert hatten beim letzten Mal und das ist die Begriffsdefinition von NIR. Also wir haben ja verschiedene Angaben, wo die Nähe zu etwas eine Rolle spielt, zum Beispiel zu sensiblen Ökogebieten oder auch zu bestimmten Gebieten, wo Ureinwohnerstämme beispielsweise leben. Und dafür wird der Begriff NIR genutzt. Und es wird so definiert, dass ein 5 Kilometer Radius darüber entscheidet, ob es jetzt in der Nähe ist oder nicht. Und beim letzten Mal hatten wir gesagt, 5 Kilometer kann ein guter Radius sein, vielleicht aber auch nicht. Dazu wurde nichts in der Basis for Conclusions gesagt. Und wir würden das ISSB erstmal noch einmal bitten, eine Erklärung mit dazu zu veröffentlichen, warum 5 Kilometer gewählt wurde. Dazu kam noch jetzt im Nachgang zu unserer letzten Fachausschusssitzung das Stakeholder-Feedback, dass im deutschen und wahrscheinlich auch im weiteren europäischen Kontext 5 Kilometer doch zu weit sein könnte, weil es in einer sehr hohen Anzahl von Disclosures resultieren würde. Mit Verweis war das auf die Natura 2000 Sites. Die sind relativ dicht, kann man sich auch angucken. Also gibt es auch in Deutschland eine ganze Reihe von Sites tatsächlich. Und die Rückmeldung von einem Unternehmen war gewesen, dass 5 Kilometer darauf hinausläuft, dass man wirklich eine sehr, sehr hohe Anzahl von Disclosures hätte, was am Ende nicht mehr aussagekräftig ist. Und dass man deswegen vorschlägt, einen kleineren Radius zu wählen. Und das würde ich jetzt gerne mal in den Fachausschuss geben, ob mit dieser Ergänzung hier gelebt werden kann oder ob wir das nochmal abändern sollen. Da niemand reinspricht, vermute ich, dass es okay ist. Okay. Genau, dann der kleine Hinweis, dass noch festgehalten werden sollte, ob die 5 Kilometer in jede Richtung zählt. Also ist es ein horizontaler Radius oder eher eine dreidimensionale, ein Globus quasi, den man um jeden Punkt seiner Operation ziehen muss. Dass ISSB nochmal schauen sollte, ob diese Angabepflicht tatsächlich auch aussagekräftig für alle Typen von Mining Activities ist. Also Deep Mining zum Beispiel kam Stakeholder Feedback, da könnte es weniger geeignet sein, weil man eigentlich nur einen sehr kleinen Punkt hat, man dort aber sehr tief nach unten geht. Nur als Hinweis erstmal, dass man das nochmal untersuchen könnte. Nicht, dass man jetzt was ändern muss, aber so wurde es zumindest vom Stakeholder Feedback uns mitgegeben. Dann hier noch der Punkt, dass wir bestimmte Beispiele haben, so wie auch in anderen Metriken. Hier zum Beispiel IUCN Protected Areas, weitere Beispiele für Angaben, die man machen kann. Und hier hatten wir festgehalten, dass noch einmal betont werden sollte, dass das nur Beispiele sind und dass man nicht alles immer strikt durchprüfen muss, dass man aber auch zusätzliche Punkte gegebenenfalls natürlich mitprüfen kann. Also einfach gesagt, noch einmal der Hinweis, es sollen Beispiele sein und es ist keine Pflicht, alles davon einmal durchzuprüfen. Okay. Der zweite Punkt, das ist dann eine andere Metrik, aber ein genauso großes Thema gewesen. Da ging es um die Frage, was ist eine Area Disturbed und was ist eine Area Restored, also eine gestörte und eine wiederhergestellte Fläche. Und da hatten wir gesagt, dass es im deutschen Kontext und auch im weiteren europäischen Kontext oftmals schwierig sein wird, eine Fläche zu finden, gegeben der aktuellen Definition, die nicht disturbed ist. Also hier ist die Definition nochmal mit aufgegriffen. The aggregate geographical area that has been subject to human activity that has changed the condition of the area relative to an original reference state. Und es ist unklar, was überhaupt ein original reference state sein soll, wenn man eben schon Jahrhunderte im Zweifel von menschlicher Aktivität hat, die Umwelt verändert haben oder auch signifikant verändert haben. Und was es dann überhaupt bedeutet, auch wieder einen Originalzustand herzustellen. Und das ISSB das nochmal klarstellen müsste. Zusätzlich zu dem Punkt, dass es eben kaum eine Fläche geben wird, die nicht gestört ist, wenn man diese Definition nehmen sollte. Daneben, dass auch nochmal klargestellt werden sollte, was eine Operation genau ist, das ist gemäß Stakeholder-Feedback noch nicht klar genug. Und dass man die Angabepflicht noch näher bringen könnte an die ESRS, nämlich die Land Use Metric, und dass man hier ein Potenzial für Vereinheitlichung hat, wie wir es ja auch an vielen Stellen immer wieder ansprechen und fordern. Und hier als letztes noch aus dem Stakeholder-Feedback der Punkt, dass Hektar eine gebräuchlichere Einheit ist als Quadratkilometer in dem Kontext und dass man deswegen nicht zwingend die Einheit ändern muss. Und das war hier auch so, dass man von Hektar auf Quadratkilometer gehen wollte. Gibt es dazu Rückmeldungen?
Okay. Ja, vielleicht doch den Kommentar. Ja. Wir hatten das eben mit den Megalitern. Da ist die SI-Einheit halt auch eindeutig der Kubikmeter. Auf Fläche ist meines Wissens die SI-Einheit schon der Quadratmeter und ansonsten bei großem der Quadratkilometer. Mhm. Der Hektar ist da mehr so eine Alltagseinheit.
Okay, also hier lieber rausnehmen.
Also da wäre der Quadratkilometer meines Wissens schon richtig.
Okay. Gut. Ja, das war auch kein starker Punkt, sage ich mal. Es war ein Unternehmen, was das angesprochen hatte, aber dann können wir das natürlich auch einfach wieder rausnehmen. Ja.
Ich meine, der Hektar ist halt vor allem in der Landwirtschaft üblich. Mhm. Aber das lässt sich ja durchaus noch einfach dezimal umrechnen.
Ja. Okay. Dann nehmen wir das wieder raus. Das nächste Thema wäre dann Community Relations und Rights of Indigenous Peoples. Hier hatten wir von den Stakeholdern gehört, dass die Häufigkeit des Community Engagements schwierig sein kann zu erheben, auch weil nicht immer ganz klar ist, was eigentlich Community Engagement bedeutet. Und da hatten wir beim letzten Mal diskutiert, oder der Fachausschuss hatte vorgeschlagen, dass man die Angabepflicht, die besteht, eher mit einem weiteren Punkt kombiniert in eine qualitative Angabepflicht, wo die Firmen beschreiben sollten, wie man Community Engagement managt und man eben von dieser quantitativen Pflicht der Angabe zur Anzahl oder der Häufigkeit, dass man darauf verzichtet, weil sie eben einfach nicht aussagekräftig ist, weil man kein universales Verständnis davon hat, was sie bedeutet. In einen ähnlichen Bereich geht diese Kennzahl. Da war der Vorschlag, es geht um die Number of Non-Technical Delays und Total Days Idle. Das könnte schwierig sein, in Isolation zu interpretieren. Und deswegen war der Vorschlag vom Fachausschuss gewesen, eine Kontextualisierung mit aufzunehmen, zum Beispiel ein Breakdown der Tage in die wesentlichsten Länder, wo die Firma operiert. Genau, die beiden Punkte hatten wir beim letzten Mal auch besprochen. Gibt es aber etwas, was wir hier noch mit aufnehmen sollen oder was wir anders aufnehmen sollten? Gut, dann gehe ich einmal weiter zu Operations and Conflict Areas. Da gab es Feedback im Nachgang zur Fachausschusssitzung. In dieser Metrik, in zwei Metriken, wo es eben um Konfliktgebiete geht, werden Angaben zu High-Risk Areas erfordert. Und es gibt das Feedback, dass die Definition von High-Risk Areas nicht eindeutig ist und noch genauer spezifiziert werden sollte, um wirklich auch in der Praxis angewendet werden zu können. Ich habe hier die, also im Prinzip richtet sich die Definition an einer anderen Definition von der OECD, also Conflict Affected and High-Risk Areas are defined according to the 2016 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict Affected and High-Risk Areas, Third Edition. Also im Prinzip, dass man da reinschauen soll. Ja. Es wird dann auch nochmal wiedergegeben, oder ich kann eigentlich auch vielleicht in den Standard selber nochmal reinwechseln, dass wir das nochmal durchlesen können. Moment. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt. So, also hier der Punkt 3 ist die Definition. Das ist dann eben übernommen aus aus der OECD-Definition. Und da gab es das Feedback, dass das nicht ausreichend ist. Das kann ich jetzt nicht einschätzen, natürlich. Wäre nur die Frage an den Fachausschuss, ob wir dieses Feedback mit aufnehmen sollen. War andersrum gefragt, würde es schaden, wenn eine genauere Definition gefordert wird? Dementsprechend sollen wir es einfach erstmal drin lassen. Dann würde ich vorschlagen, wir lassen das erstmal drin und sonst kann man es ja im Umlaufverfahren gegebenenfalls auch noch mal rausstreichen. So, dann wechsle ich mal wieder zurück. Benny, kannst du mir kurz sagen, ob das mit dem Zurückwechseln geklappt hat?
Hat geklappt.
Super, danke. Dann gehen wir zum Thema Labor Practices. Das war ein Thema, wo wir auf Kinderarbeit und Zwangsarbeit eingegangen sind. Denn ich hatte das ja vorhin auch schon mal angesprochen. Bei einer Branche war es so gewesen, dass die Angabepflicht rausgefallen ist. Bei zwei anderen Branchen hatten wir in den Austauschrunden die Rückmeldung bekommen, dass es dort vielleicht auch sinnvoll wäre, diese Angabe mit aufzunehmen. Und das war eine davon. Das ist eben Coal Operations, wo gesagt wurde, eine Metrik zu Kinder- und Zwangsarbeit wäre sinnvoll. Das hatten wir dann auch schon beim letzten Mal besprochen. Trotzdem nochmal die Frage, ist das in Ordnung? Okay, kein Widerspruch, nämlich als positives Zeichen. Dann die letzte Metrik zu Coal Operations ist Workforce Health and Safety. Und hier haben wir vorgeschlagen, die Definition von Employees und Non-Employees mit den an die ERZS anzugleichen. Und falls es nicht gemacht werden sollte, dass man dann den Begriff Workers von der Definition entfernt. Das hatten wir beim letzten Mal auch aufgelegt, hatten darüber gesprochen. Und ich denke gerade die Vereinheitlichung mit den ERZS ist dann nochmal ein guter Punkt, um zu zeigen, wo Vereinheitlichungen einfach möglich wären. Ja, und dann gibt es noch eine Metrik, über die wir vorhin schon gesprochen haben, das sind die Methanemissionen. Und hier haben wir dann immer, wenn die Frage kam, noch einmal eine Kurzversion von dem, was wir weiter oben schon hatten, aufgeführt. Nämlich, dass es wichtig ist, erstmal, dass die richtige Messung von Methanemissionen eine Herausforderung für Firmen darstellen kann. Und dass wir gleichzeitig das ISSB auf die European Methane Regulation hinweisen und dass man die als Basis für Methanemissionen, die Berechnung von Methanemissionen nutzen könnte, um Angabevorschriften zu vereinheitlichen. Okay. Gibt es jurisdiktionsspezifische Dinge, die noch berücksichtigt werden müssen? Da haben wir in der Regel immer den gleichen Text geschrieben. Wir haben ja oben weiter oben auch schon die Frage gehabt, nämlich dass wir sagen würden, dass hier eine Angleichung an die ESRS sinnvoll ist. Auf jeden Fall sinnvoller als das Alignment mit GRI und den TNFD Recommendations. Das hier ist jetzt auch eine Kurzfassung von dem, was wir weiter oben schon geschrieben haben und ist eben nochmal der wichtigste Punkt aus unserer Sicht gewesen von dem, was wir dort gesagt hatten. Und dann noch eine Frage zur Interoperabilität, ob wir dazu noch Rückmeldungen haben. Und da haben wir immer geschrieben, dass man sich bitte unsere Antwort zu Frage 2 angucken sollte. Wir haben das weiter oben zusammengefasst. Das sind Themen, die für alle Standards gelten. Und deswegen haben wir es nicht nochmal in jeden reinkopiert, weil die Antworten sowieso schon sehr lang sind und weil das oben alles mit abdeckt. Gibt es vom Fachausschuss insgesamt zu Call Operations noch Rückmeldungen, noch etwas, was wir ändern sollten? Okay, dann gehe ich weiter zu Construction Materials. Der zweite Standard. Frage A wieder, ob man mit den Änderungen einverstanden ist. Wieder Nein angekreuzt und dass wir weiter unten dann unsere Gründe darlegen. Hier sind wir dann bei der Branchenbeschreibung. Der Text jetzt in hellgrau ist es der, den wir überall drin haben. Wie gesagt, mit den Six Codes und möglicherweise ein Lookup-Table oder Guidance, um Firmen zu helfen, das sich zuordnen können. Das überspringe ich jetzt mal und gehe deswegen direkt auf den Teil, der nur für Construction Materials ist. Und das ist hier der Hinweis, dass das ISSB sich noch einmal die Branchenbeschreibung genauer ansehen kann, um sie klarer zu formulieren. Aktuell ist es den betroffenen Firmen nicht ganz klar, ob beispielsweise Naturstein- oder Gipsproduzenten mit eingeschlossen sind. Und dass klargestellt werden sollte, dass Firmen in dieser Branche nicht nur nicht nur an andere Firmen liefern, sondern dass sie auch an Endkunden verkaufen. Das ist aktuell im Standard nicht vorgesehen, ist aber der Fall. Und das sind gerade die Naturstein- und Gipsproduzenten, die das gesagt haben. Sie verkaufen halt auch an Endkunden. Und das macht es nicht ganz klar, wenn Endkunden eigentlich nicht vorgesehen sind, ob sie jetzt einbezogen werden oder nicht. Und der Punkt, den wir auch gehört haben, dass die Branchenbeschreibung keine recycelten Materialien berücksichtigt, obwohl sie in der Branche immer wichtiger werden, zum Beispiel im Rahmen der Zementherstellung. Gibt es dazu noch Ergänzungen oder Änderungswünsche? Okay. Disclosure Topics haben wir wieder gesagt ja, weil die grundsätzlich gepasst haben. Und bei den Metriken haben wir gesagt nein, weil die nicht alle gepasst haben. Die erste Metrik ist die Luftqualität, Air Quality. Und hier hatten wir die Rückmeldung, dass es gerade in der Zementindustrie nicht üblich ist, Kleinstpartikelgrößen unter 2,5 Mikrometer zu messen. Und dass das ISSB nochmal untersuchen sollte, ob in der Branche, also das war nur spezifisch auf die Zementindustrie, und dass das ISSB sich dann aber nochmal für die Branche insgesamt Construction Materials angucken sollte, ob Firmen tatsächlich auch vernünftigerweise diese Kennzahl berichten können und ob sie auch tatsächlich in der Lage dazu sind. Außerdem, und das war etwas, was wir als Feedback erst vor wenigen Tagen, also nachdem der Entwurf der Stellungnahme schon an den Fachausschuss versandt wurde, als Feedback kam, nämlich dass bei den Pollutants, also insbesondere den Hazardous Air Pollutants, klargestellt werden sollte, ob die Pollutants individuell oder im Aggregat berichtet werden sollten. Also wenn wir verschiedene Luftschadstoffe haben, die in die Luft abgegeben werden, ob man sozusagen die Gesamtsumme angibt oder jeden einzelnen Schadstoff mit der jeweiligen Menge dazu. Die Annahme ist, dass sie individuell berichtet werden müssen. Das steht aber tatsächlich nicht so eindeutig da. Und deswegen ist der Hinweis sicherlich gut, dass das noch einmal klargestellt werden sollte. Ist das für den Fachausschuss in Ordnung, wenn wir diesen Punkt mit aufnehmen? Okay, gut. Wassermanagement, das hatten wir oben schon mit abgehandelt. Das ist der gleiche Text, der hier auch drauf zutrifft. Das gleiche bei Ecological Impacts, also Wassermanagement war vor allem die Wasserquellen, die wir angesprochen hatten, Regenwasser, das Thema. Hier geht es um die Area Disturbed und die Area Restored, wie eben vorgestellt, als wesentlichen Punkt. Und das nächste, was wir ebenfalls schon besprochen hatten, Workplace Health and Safety mit der Definition von Employees und Non-Employees. Ein Thema, was aber neu dazugekommen ist, das ist Product Innovation. Das hatten wir noch nicht mit dem Fachausschuss besprochen. Es war allerdings im Stellungnahmeentwurf schon drin. Und das ist der Hinweis, dass es schwierig sein kann für Firmen, ein produktspezifisches Breakdown ihrer Umsatzerlöse zu berichten. Für Produkte, die Umweltauswirkungen reduzieren. Und dass wir das ISSB bitten würden, noch einmal zu bedenken, ob diese Kennzahl wirklich in aussagekräftigen Angaben resultiert. Also die Angabepflicht ist im Prinzip, dass man für alle Produkte, die Umweltauswirkungen reduzieren, vereinfacht gesagt, ein Breakdown der Umsatzerlöse liefern muss. Und da meinten die Firmen eben, das ist gar nicht so einfach festzustellen, weil auch nicht immer ganz klar ist, wie jetzt der reduzierte Umwelteinfluss überhaupt gemessen wird und was darunter fällt und was nicht. Ist die Aufnahme dieses Punktes in Ordnung für den Fachausschuss? Okay. Dann haben wir noch ein Thema, das ist Supply Chain Management. Und hier einmal in der gesonderten Frage, ob es in Ordnung ist, dass das Thema Supply Chain Management aufgenommen wird und ob man mit der Metrik inhaltlich übereinstimmt. Wir haben hier Agree angekreuzt, dass die Aufnahme des Themas in Ordnung ist. Das hatten wir aus dem Feedback und auch aus der Fachausschussdiskussion mitgenommen. Wir haben inhaltlich trotzdem noch Punkte angemerkt, dass wir Verbesserungspotenzial sehen und dass es einerseits, dass klargestellt werden sollte, ob die Zertifikate oder Akkreditierung für Raw Materials selbst gelten oder für die Suppliers von diesen Raw Materials. Das ist derzeit nicht ganz klar im Standard und dass es schwierig sein kann, Daten über die Zertifizierung oder Akkreditierung von allen Raw Materials tatsächlich auch zu bekommen. Die Definition von Raw Materials sollte selber auch noch einmal klargestellt werden. Hier hatten wir das Feedback von einem Unternehmen bekommen, dass es nicht klar ist, ob Kraftstoffe derzeit mit dazu gerechnet werden oder nicht. Und als letzten Punkt, dass diese Angabevorschrift gegebenenfalls nicht auf alle Firmen in der Branche zutrifft, weil nicht alle Firmen tatsächlich auch eine Lieferkette haben. Einige sind eben direkt am Anfang der Lieferkette, nicht alle, aber einige. Und dass dann nochmal darauf hingewiesen werden sollte, wie Firmen damit umgehen sollten, ob sie trotzdem sagen sollen, dass sie keine Lieferkette im Prinzip haben, oder ob sie den Punkt dann einfach ignorieren können. Gibt es dazu noch Ergänzungen oder Änderungswünsche? Okay. Jurisdictional Considerations und Interoperability ist dann jetzt für alle anderen Branchen auch mit abgehakt, so wie wir es eben schon hatten, mit dem Verweis auf die anderen Fragen beziehungsweise hier auf die ESRS-Interoperabilität. Dann sind wir bei Eisen- und Stahlproduzenten. Wir stimmen den Amendments nicht in Summe zu, weil wir zu einigen Metriken eben Änderungsvorschläge haben. Trotzdem gibt es auch Punkte, mit denen wir übereinstimmen. Das eine ist die Branchenbeschreibung. Hier hatten wir von den Stakeholdern keine problematischen Punkte erhalten. Deswegen ist ja auch alles hellgrau. Das ist nur der Text, der bei den anderen eben auch allgemein steht. Mit einer Aufnahme, und zwar, dass der Six-Code aus der Branchenbeschreibung in der Branchenbeschreibung nicht auftaucht und noch mit aufgenommen werden sollte. Mit den Disclosure Topics waren die Stakeholder sowie der Fachausschuss einverstanden, deswegen das grüne Häkchen. Mit den Metriken allerdings nicht mit allen. Hier geht es beim ersten Punkt Luftqualität noch einmal um die Gefahrstoffe, die Hazardous Air Pollutants. Mit der Frage, ob die Liste, die dort angegeben ist, also eine Beispielliste, die dort aufgeführt wird, ob die abschließend ist oder nicht. Zusätzlich mit der Bitte noch einmal klarzustellen, ob alle die dort aufgeführten Punkte verpflichtend anzugeben ist, sind und ob zusätzliche Stoffe auch noch angegeben können, wenn man das möchte. Ein Zusatz, der sich noch nicht im Stellungnahmeentwurf befand, hier in Türkis, ist der Hinweis, den ich eben schon gesagt habe, dort klargestellt werden sollte, ob die Hazardous Air Pollutants individuell berichtet werden sollten oder in Summe. Genau, da hatten wir eben ja schon einen Haken dran gemacht. Insofern gehe ich davon aus, dass das auch hier okay sein sollte. Wassermanagement, hellgrau, das sind die Punkte, die wir schon besprochen haben, auch aus den anderen Industrien. Labor Practices hatten wir hier, das ist die zweite Industrie, wo es um Child Labor und Forced Labor ging. Deswegen auch hellgrau, hatten wir vorhin mit abgehakt. Die Definition von Employees und Non-Employees in Workforce Health and Safety hatten wir auch schon abgehakt. Supply Chain Management hatten wir eben angesprochen, das gilt gleich. Hier ist jetzt sehr viel hellgrau dazu, nur der Hinweis, also falls es wirklich nochmal branchenspezifische Zusätze gab, dann haben wir die natürlich nicht hellgrau gemacht, aber das haben Sie ja eben schon gesehen. Nur, dass wir hier nichts unterschlagen, also das ist dann immer wirklich genau eins zu eins der Text, den wir über alle Branchen haben, der auch dann immer auf alle Branchen zutrifft, die jeweilige Kennzahl haben. Jurisdictional Considerations und Interoperability ist wieder das gleiche wie bei den anderen auch, deswegen kann da ein Haken dran gemacht werden, zumindest für die Stellungnahmen. So, einmal vielleicht kurz eine Pause, noch eine Frage, ob der Fachausschuss noch bis hierher etwas hinzuzufügen hat, sonst würde ich zu Metals und Mining weitergehen.
Wir hätten jetzt eine Pause vorgesehen von 15 Minuten laut Tagesordnung.
So.
Dann würde ich das, also, oder ist es ein logischer Bruch jetzt?
Ja, es wäre schon ein bisschen Bruch, weil wir jetzt halt viele Kennzahlen haben, die sich dann auch nochmal wiederholen. Also es ist, ja. Also wenn es für den Fachausschuss okay ist, würde ich weitermachen. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Also wir haben jetzt noch für die Standards, die ähnlich sind, das sind Metals und Mining, da ist aber auch sehr viel hellgrau. Mhm. Dann haben wir zwei Öl- und Gasstandards, zu denen wir noch Feedback haben. Der eine ist etwas mehr, der andere aber auch in der Regel hellgrau. Also ich denke mal, das dauert vielleicht noch 20, 30 Minuten.
Boah. Also Christian Fink sagt gerne weitermachen. Die Leidensfähigkeit ist noch nicht ausgeschöpft.
Sehr gut, dann mache ich weiter.
Okay.
Einen kleinen Schluck trinken. Frage A wieder gleich. Wir stimmen nicht zu, weil wir Änderungsvorschläge haben. Bei der Branchenbeschreibung dann zu Metals und Mining gibt es neben den allgemeinen Hinweisen den Punkt, dass wir es wichtig finden, die Unterscheidung zu treffen zwischen Firmen, wo das Metall selbst das Produkt ist, also auf die sollte der Standard zutreffen, und Firmen, wo die nur Metall verarbeiten. Also weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, Metallspielzeug herstellen. Aber für die ist der Standard natürlich nicht gemacht und diese Unterscheidung sollte aber getroffen werden, hatten wir in der letzten Fachausschusssitzung mitgenommen. Und dass das ISSB nochmal überlegen sollte, ob Quarrying auch tatsächlich aus der Branchenbeschreibung verschwinden sollte, denn aktuell ist Quarrying gar nicht mehr aufgeführt als verpflichtender Punkt, sondern es ist nur noch als Can Activity in Construction Materials enthalten, was es für die Unternehmen im Quarrying-Bereich, die wir gehört haben, eben schwierig macht zu wissen, wo sie sich genau zuordnen sollen. Disclosure Topics sind in Ordnung. Metriken sind nicht alle in Ordnung. Wir haben einen Punkt, den wir bisher noch nicht hatten. Das ist Energy Management mit dem Hinweis, dass das Natural Gas Consumed zwar im Titel der Angabevorschrift enthalten ist, aber dass es gar kein Disclosure Requirement dann im Thema selbst gibt. Also es wird nichts weiter dazu geschrieben. Das wurde offensichtlich einfach vergessen, aber das ist hier nur der Hinweis darauf. Das heißt, kein wirklich inhaltlicher Punkt mehr in Hinweis, dass das, was vergessen wurde. Water Management hatten wir bereits. Waste und Hazardous Materials Management hatten wir auch. Das war das Waste Rock Tailings Thema. Ecological Impacts haben wir ebenfalls mit der Near Definition und 5 Kilometer Radius Diskussion. Und hier auch nochmal Area Disturbed, Area Restored, das hatten wir schon besprochen. Community Relations, Rights of Indigenous People, die beiden Punkte hatten wir auch schon bereits abgehakt. Und das Einzige, was jetzt hier in dem Standard noch neu ist, ist in Labor Practices, we suggest keeping the disclosure requirement. Hier wurde es rausgestrichen und hier war das Feedback vom Fachausschuss und von Stakeholdern gewesen, dass man das nochmal überdenken sollte, ob man das nicht drin behält. Also nichts hinzufügt, aber dass man es nicht streicht. Workforce Health and Safety war schon ein Haken dran. Und ansonsten Supply Chain Management ist hier genau das gleiche wie im Standard, den wir eben schon hatten. Die Frage, das Thema mit aufgenommen werden sollte, grundsätzlich ja, aber mit dem gleichen Hinweis wie vorhin auch. Also beispielsweise, dass nicht alle Firmen überhaupt eine Supply Chain haben. Und dass bestimmte Begriffe nochmal klargestellt werden sollten. Ja, Jurisdictional Considerations und Interoperability, wie immer. Und damit wären wir dann auch schon bei Öl und Gas. Exploration und Production, damit fängt es an. Wieder gleich grundsätzlich in Ordnung. Die Branchenbeschreibung ist auch in Ordnung, ist der gleiche Text wie vorhin auch. Topics sind in Ordnung, bei den Metriken allerdings nicht alles. Und hier haben wir, was ich eben meinte, hier haben wir noch ein paar Sachen, die sich von den anderen Standards unterscheiden. Hier haben wir als erstes etwas zu Greenhouse Gas Emissions, nämlich die Bitte, dass das ISSB noch einmal auf das Wesentlichkeitskonzept hinweisen sollte, das ja in IFRS S1 dargelegt ist. Weil insbesondere hier im Öl- und Gasbereich doch das Feedback kam, dass ja, wenn man nicht nochmal auf die Wesentlichkeit hinweist, Firmen sich dazu genötigt sehen könnten, auch tatsächlich zu jedem kleinsten Detail noch Angaben zu machen, was nicht im Sinne des ISSB und auch nicht im Sinne von den Firmen ist. Und da nicht alle Firmen immer IFRS S1 und S2 anwenden, auch wenn sie vielleicht einen Industry Standard nehmen, wäre es wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen. Als nächster Punkt noch, es gibt den Begriff der Other Combustion in dem Standard und da war nur die Bitte von einem Unternehmen gewesen, den Begriff noch einmal zu präzisieren und nochmal der Hinweis, dass ein Hinweis auf Wesentlichkeit helfen würde. Hier steht auch mit drin, dass das für alle SASB-Standards gilt. Wir können das vielleicht am Anfang nochmal mit aufnehmen, weil es ein Thema ist, das überall vorkommt. Aber hier ist es auf jeden Fall mit aufgenommen. Ist das so in Ordnung? Okay. Methanemissionen hatten wir schon besprochen. Dann gibt es noch Air Quality, anders als weiter oben eine andere Angabepflicht. Hier geht es um das Thema der Häufigkeit von Datenerhebungen in Bezug der Luftqualität, weil es anscheinend in der Branche so ist, dass Firmen, wenn festgestellt wird, dass keine Gefahrstoffe entlassen werden, diese Tests nicht zwingend jährlich durchführen, sondern gegebenenfalls nur alle 2 oder alle 3 Jahre, solange wie eben dann immer festgestellt wird, dass keine Gefahrstoffe in die Umgebungsluft entlassen werden. Wenn man jetzt aber verlangt, dass die Angabepflicht jährlich zu machen ist, dann würde das bedeuten, dass Firmen eben doch jährlich testen müssten. Und hier die Bitte an das ISSB noch einmal die Vorteile dieser Angabevorschrift mit den Kosten für Unternehmen abzuwägen, ob es wirklich sinnvoll ist, dann eben eine jährliche Angabepflicht daraus zu machen oder ob man es nicht eher so formuliert, dass Firmen es dann anzugeben haben, wenn sie in ihrem Zyklus das eben sowieso erheben. Okay. Water Management, da wird nochmal gesondert was zugefragt, da haben wir aber auch ganz viel schon abgehandelt. Ecological Impacts hatten wir das allermeiste schon. Einen besonderen Punkt für diese Branche ist, dass noch einmal klargestellt werden sollte, dass die Angabevorschriften auch für Gasreserven gelten, weil Petroleum, so wie es aktuell formuliert ist, normalerweise so verstanden wird, dass es in flüssiger Form gilt. Das ISSB formuliert es in der Branchenbeschreibung so, dass Petroleum auch Natural Gas mit einschließt. Das Firmenfeedback war aber gewesen, dass das nicht eindeutig genug ist, weil man normalerweise unter Petroleum kein Gas versteht und dass das Gas eben nochmal separat in den Angabevorschriften auch mit aufgeführt werden sollten, weil sonst vielleicht Firmen, die Natural Gas Produzenten sind, denken, sie wären dort nicht mit einbezogen, obwohl sie es eigentlich sein sollten. Community Relations and Rights of Indigenous Peoples sind die gleichen Sachen, die wir oben schon hatten. Bei Workforce Health and Safety gibt es aber etwas Zusätzliches, und zwar auch etwas, was noch nicht in dem Stellungnahmeentwurf, den Sie erhalten haben, drin ist. Auch das haben wir erst vor ein paar Tagen erhalten. Und das ist die Bitte, neben dem, dass wir auch nochmal um die Angleichung an die ESRS bitten in Bezug auf Employees und Non-Employees, dass für die Öl- und Gasbranche nicht ganz klar ist, ob Non-Employee Workers in der derzeitigen Definition auch alle Contractors mit beinhalten, die für die Firma arbeiten, oder ob es nur eine Untergruppe ist, zum Beispiel Direct Hire Contractors. Und außerdem gibt es noch einen Hinweis für die Metrik in Bezug auf die Total Recordable Incident Rate, zu der Danny ja vorhin auch schon etwas gesagt hat. Und zwar, dass es hier für die Branche eine alternative Maßzahl gibt, die aber ähnlich ist, nämlich die Fatality and Permanent Impairment Injury Rate, wo es also um Todesfälle und bleibende Verletzungen geht und nicht alle Incidents, dass die auch schon in einem Branchenstandard definiert ist und für die Firmen auch leichter anzugeben ist, vor allem weil klar ist, was genau gemessen wird. Also Todesfälle sind natürlich einfach zu erheben und auch bleibende Verletzungen sind in der Regel einfacher zu erheben als alle möglichen Incidents, die man haben könnte. Und dass deswegen der Vorschlag ist, zumindest für die Branche, wo es schon ein Branchenrahmenwerk gibt, wo eine ähnliche Kennzahl angegeben werden muss, dass man diese Kennzahl dann dort auch erlaubt. Ist das in Ordnung für den Fachausschuss? Okay. Da haben wir noch zwei Sachen, die hier neu sind, und ich glaube, dann sind wir mit dem ersten Öl und Gas durch und der zweite hat dann nicht mehr so viele andere Sachen. Das ist hier einmal das Thema Climate Resilience mit dem Hinweis, dass Preisszenarien typischerweise sensible Informationen darstellen und wahrscheinlich nicht veröffentlicht werden und deswegen in Frage steht, ob die Angabevorschrift an sich überhaupt nützlich ist, wenn ein Großteil der Firmen sie nicht berichten wird. Und der Hinweis, dass Firmen nicht immer wissen, was am Ende mit ihren Produkten passiert, also aus der Öl- und Gasbranche, wofür beispielsweise das Öl genutzt wird. In einigen Fällen wird man es wissen, aber nicht in allen. Und was dann tatsächlich angegeben werden soll, wenn es einer Firma nicht klar ist, was damit passiert. Ja, den Punkt hatten wir auch schon in der letzten Fachausschusssitzung besprochen. Den Punkt hier hatten wir aber noch nicht. Das ist aus dem Management of the Legal and Regulatory Environment mit dem Punkt, dass jetzt in der überarbeiteten Angabevorschrift das Unternehmen verpflichtet ist, anzugeben, ob die Unternehmensposition hinsichtlich der Beeinflussung von regulatorischen oder gesetzlichen Prozessen von der Branche abweicht. Also wenn jetzt Branchenorganisationen eine bestimmte Meinung haben in einem Gesetzgebungsprozess, ob dann die Unternehmensposition davon abweicht. Und da kam das Feedback, dass das schwierig ist zu erheben, weil das bedeuten würde, dass eine Firma für alle Positionen, die sie hat, konstant alle Branchenorganisationen monitoren muss. um überhaupt festzustellen, ob tatsächlich die Branchenorganisation etwas anders einschätzt als das Unternehmen selber und dass deswegen die Angabevorschrift eigentlich nicht sinnvoll ist, weil sie einen unheimlichen Erhebungsaufwand darstellt. Ist das in Ordnung?
Ja, das halte ich für richtig, weil man ansonsten ja zumindest bei einem, gegebenenfalls bei mehreren Verbänden permanent abgleichen muss, wie der vorherrschende Meinungsstand ist. Also das kann ich mir so nicht vorstellen. Und das hat auch eine andere Qualität als die Regulierungen auf EU-Ebene und nationalen Bereich des Lobbyregisters.
Ja. Das war genau auch die Sorge von den Unternehmen gewesen, auch weil die Branchenorganisationen ja auch nicht immer eine einheitliche Meinung vertreten können, weil es in der Branche vielleicht auch keine einheitliche Meinung gibt. Dann ist die Frage, was soll man denn dann schreiben? Ja. Okay, dann würden wir das so mit aufnehmen. Der letzte Punkt, Critical Incident Risk Management, da war die Frage, was sind Incidents von Lesser Consequence und Greater Consequence, mit dem Hinweis, dass nur Greatest Consequence definiert wird im Standard selber, aber nicht klar ist, was dann Greater und Lesser Consequence ist und dass hier einfach nochmal eine Klarstellung erfolgen muss, was eigentlich genau gemeint ist. Genau, Water Management hatten wir den allgemeinen Teil schon abgehandelt. Ansonsten gab es vom Stakeholder-Feedback keine Punkte zu einer weiteren Angabevorschrift. Das war die hier, Description of Water-Related Risks and Opportunities and Strategies to Manage Them. Das wurde für in Ordnung eingeschätzt. Aber es sollte noch einmal untersucht werden, ob man bei Fracturing-Related Metrics, ob man das nicht besser unter Gefahrstoffen, also Hazardous Materials, einordnet als unter Water Management, weil man bei dieser Aktivität eben typischerweise die Gefahrstoffe im Fokus stehen hat und nicht so sehr das Wassermanagement. Das hatten wir auch schon in der Fachausschusssitzung besprochen, aber es ist hier eben nochmal für die Branche eine Besonderheit, die wir mit aufgenommen haben. Gut, gibt es sonst was für Öl- und Gas-Exploration und Production, was nochmal diskutiert werden sollte? Gut, dann haben wir den letzten Öl- und Gas-Standard, weil das ist wieder das Gleiche mit Jurisdictional Considerations und Interoperability. Nämlich Oil and Gas Midstream. Ähnliche Punkte wie bei Oil and Gas Exploration und Production. Wir haben erst einmal Punkte, wo wir Anmerkungen haben, das ist klar. Die Branchenbeschreibung ist in Ordnung, obwohl auch hier der Six Code leider fehlt. Er müsste noch hinzugefügt werden. Die Topics sind an sich in Ordnung. Bei den Metriken gibt es, so wie in allen anderen Punkten auch, einige Hinweise an das ISSB. Greenhouse Gas Emissions ist der gleiche Punkt wie oben, mit dem Hinweis auf die Wesentlichkeit. Eine Metrik wird unten nochmal gesondert abgefragt, kommen wir dann noch zu. Luftqualität ist ebenfalls der gleiche Punkt mit den hazardous, non-hazardous Luftschadstoffen, die Messung davon, ob die jährlich oder nicht jährlich erfolgen sollte. Ökologische Auswirkungen hatten wir ebenfalls, Area Disturbed, Area Restored. Workforce Health and Safety, auch grau sind die Employees und Non-Employees-Abgrenzung mit dem Hinweis auf diese Fatality and Permanent Impairment Injury Rate, die eben schon in der Branche gemeldet wird, ob man die nicht dafür nehmen sollte. Critical Incident Risk Management ist auch schon hellgrau. Das waren die Lesser Consequence und Greater Consequence Incidents, über die ich eben gesprochen habe. So, und dann das Letzte im Prinzip sind nochmal die Methanemissionen, ob man damit übereinstimmt. Und hier ist das auch der Hinweis nochmal, wie weiter oben auch. Es ist schwierig, das zu messen, aber wenn man es angeben muss, dann sollte das vielleicht vereinheitlicht werden mit der europäischen Methan, European Methane Regulation, Methanverordnung. Genau. Jurisdictional Considerations oder Interoperability sind dann wieder die gleichen Punkte wie weiter oben. So, dann würde ich jetzt erst einmal kurz aus dem Fenster rausgehen und dann sehe ich sie alle wieder, was super ist. und fragen, ob sie zu den Punkten Feedback haben, zu allem, was wir jetzt besprochen haben, ob wir noch irgendwas aufnehmen sollen für die Stellungnahme, was wir dann vor dem Umlaufverfahren schon mit einarbeiten können. Okay. Vielleicht fällt Ihnen gleich noch was ein. Tut mir leid, dass ich jetzt überzogen habe, aber ich glaube, es war gut, weil wir die Punkte ja gerade so in dem Flow hatten und jetzt mit Process Foods gleich dann eben doch ein gedanklicher Bruch kommt. Ich glaube, da ist es ganz sinnvoll, jetzt die
Pause. Okay, dann hatten wir jetzt praktisch 49. Kommen wir mit einer Stunde dann nachher gleich aus, oder? Ja. Weniger als eine Stunde?
Ich kann nicht von Marco sprechen.
Oh, Rico, sorry. 55 Minuten.
Ja.
Passt. Okay, dann machen wir jetzt eine Viertelstunde Pause und würden uns um 2:55 dann wieder treffen. Vielen Dank fürs Durchhalten und für die geduldige Vortragsweise.